Ja, ich habe das Velo nur mitgenommen als Ständer quasi für die Maske. Nein, natürlich nicht. Wir kommen noch dazu. Ich freue mich, dass ich darf bei euch sein. Herzlichen Dank für die tolle Einführung. Mir gefällt auch der Dialekt. Ich finde es sensationell. Ich möchte, ich könnte appenzöllerisch, aber leider klappt das nicht so ganz. Gell? Ich muss immer aufpassen, wenn meine Tochter da ist. Sie regt sich immer auf, wenn ich Schweizerdeutsch rede. Aber ich passe mir auch dort immer an, wenn ich im Liechtenstein bin, rede ich Liechtenstein. Aber gell, jetzt im Moment hier in der Schweiz darf ich schon Schweizerdeutsch reden. Ich freue mich auch, dass es einen Livestream gibt. Also herzlich willkommen auch am Livestream. Ich bin sehr gerne gekommen und wie gesagt, gell, Tabea hat mich schon 40 am Lernen Auto fahren. Also ich bin sehr verwöhnt worden heute Morgen. Das ist wirklich ein sensationeller Service. Nicht müssen selber fahren. Herzlichen Dank. Und ihr habt gesehen, heute wäre eigentlich auch noch Valentinstag. Ich habe mich noch gefragt, ja, wer hat das eigentlich erfunden? Wer hat den Valentinstag erfunden? Vielleicht das Blumenlädchen hier in Geiss oder vielleicht Konfisserie Böhli von Appenzell. Ich meine, die würden sicher profitieren. Das ist ein guter Tag für sie. Ich glaube, da können sie etwas verkaufen. Aber ich habe gemerkt, der Valentinstag hat eine längere Geschichte. Er ist auch schon im Mittelalter gefeiert worden. Dort hat es natürlich noch kein Blumengeschäft gegeben und auch keine Konfisserie. Der Valentinstag geht zurück auf eine oder mehrere katholische Heilige. Die haben Valentinus geheißen. Man weiß es eben nicht so ganz genau. Es ist ein bisschen ungewiss. Es sind so ein bisschen Legenden und Vermutungen. Und darum schauen wir uns heute Morgen auch nicht den Valentinstag an, sondern eine andere Erfindung. Ihr habt das schon gehört. Es geht um Gemeinde. Eine geniale Erfindung. Und ich lese euch dazu einfach ein ganz wichtiger Text vor aus dem Matthäus-Evangelium, wenn ihr mitlesen wollt, Matthäus Kapitel 16, im Neuen Testament, Matthäus-Evangelium Kapitel 16, das ist eigentlich der grundlegende Text für die Gemeinde, sehr ein wichtiger Text, Matthäus Kapitel 16, dort heisst es, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes, den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Matthäus Kapitel 6 ist es gewesen, sehr ein wichtiger Text für die Gemeinde. Wer die christliche Gemeinde erfunden? Es tut mir ein bisschen leid zu sagen, gell? Die Schweizer haben viel erfunden, aus Ricola, Kräuterzucker, haben viel Verein gegründet, aber bei der Gründung der Gemeinde ist kein Schweizer da dabei gewesen. Natürlich auch kein Liechtensteiner. Und es ist aber auch nicht so gewesen, dass die Jünger Gemeinde gegründet haben. Die christliche Gemeinde ist keine Erfindung der Jünger. Es ist nicht ein Club, wo der Petrus oder Johannes zufällig gegründet haben oder so etwas. Noch bevor die Jünger überhaupt können darüber nachdenken können, ja, sollen wir einen Verein gründen, hat Jesus Gemeinde erfunden. Die Gemeinde ist eine geniale Erfindung von Jesus selber. Er hat sie erfunden. Und unser Problem damit ist mehr, dass wir uns schon langsam ein bisschen daran gewöhnt haben. Ich glaube, die Corona-Krise hat uns aber auch wieder gut getan, zu merken, hey, wie wertvoll ist es eigentlich, wenn wir uns treffen können, wenn wir daher kommen können. Wie wichtig, wie wertvoll, wie genial ist es, wenn Gottesdienst da stattfindet, wenn wir daher kommen, wenn wir uns treffen können. Wenn wir an den Anfang zurückgehen, ein bisschen schauen, ja, wie ist es bei den ersten Christen gewesen, merken wir, hey, die waren unglaublich begeistert von der Gemeinde. Das heisst für ihnen, hey, sie wollten sich jeden Tag treffen, jeden Tag. Sie hatten so eine Sehnsucht, einander zu treffen und sie hatten so eine Freude. Die waren unglaublich begeistert von dieser göttlichen Erfindung. Die Gemeinde ist eben nichts, was Menschen erfunden haben. Es ist nichts Menschliches, sondern es ist etwas Göttliches. Und trotzdem, das ist Tragödie an dieser Erfindung. Gell? Gibt es Leute, die haben schlechte Erfahrungen gemacht mit dieser Erfindung. Da schreibt jemand im Internet, ich bin Christin und gemeindelos. Warum? Ich bin seit 10 Jahren in einer Gemeinde gewesen, wurde dann wegen ein paar Neidern rausgemobbt. Kam nach 2 schlimmen langen Jahren, in welchen ich die Gemeinde gebraucht hätte, die aber nicht da war, wieder zurück in die Gemeinde. Durch verschiedene Umstände konnte ich nun seit Monaten wieder nicht hinkommen und die Gemeinde interessiert das alles nicht die Bohne. Komme ich mal irgendwie in den Gottesdienst, dann höre ich von vielen, schön, dass du mal wieder da bist. Aber das war es dann auch schon. Das ist eine traurige Geschichte. Christin und gemeindlos, weil sie mit der Erfindung von Gott einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das ist wirklich eine Tragödie. Und die Frage ist ja, was heisst das für die Erfindung? Ist die Erfindung vielleicht gleich schlecht? Ist Gott schuld daran, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht haben? Und darum habe ich das Velo mitgenommen. Es ist natürlich nicht irgendein Velo, gell? Es ist ein besonders tolles Velo. Ein Cannondale ist in den USA zusammengeschraubt worden, zusammengeschweißt worden. Mein Velo. Und gell? Es ist relativ leicht, es hat dünne Räder, man kann super fahren mit dem, es hat aber auch Bremsen. Mit dem Velo bin ich mit den Jungscharbuben, habe ich eine 5-Länder-Tournee gemacht mit unserer Jungschi. Ich durfte bis auf Basel fahren mit dem Velo. Es ist wirklich eine geniale Erfindung. Ich liebe das Velo, es ist super zum Fahren. Mit dem bin ich oft auch arbeiten gegangen. Wir wohnen noch ein bisschen oben zu Blanken. Ich kann schön runterfahren auf Scham. Das ist wirklich super zum Fahren. Aber es ist eine geniale Erfindung, aber ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht mit dieser Erfindung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich sehr gut erinnern, es war so ein bisschen in der Weihnachtszeit gewesen, vor etwa einem Jahr. Und bei uns gibt es ein Tunnel zwischen Blanken und Schaan, also vom Berthof von Banaber gibt es ein Tunnel, da gibt es eine Brücke, die Fürstin Elsa-Brücke. Und bei dieser Brücke ist es manchmal eisig. Und dann hat mir das Velo einfach abgeworfen. Der Drahtesel hat mich einfach abgeworfen. Nach dem Tunnel bin ich einfach davon geschlittert. Es hat mich abgeworfen, es hat mir das Knie aufgeschränzt. Meine Lieblingshose hat nachher ein Loch gehabt. Ich habe wirklich schlechte Erfahrungen gemacht mit dieser Erfindung. Ich habe dann wieder aufgerappelt und habe dann einen Beschwerdebrief geschrieben an Hersteller. Ich habe dann geschrieben, sehr geehrter Herr Cannondale, Ihre Erfindung ist der grösste Schrott. Wegen Ihnen bin ich heute gestürzt und habe mir das Knie aufgeschlagen. Ich verlange Schmerzensgeld und Schadenersatz für diese Fehlkonstruktion. Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe keinen Beschwerdebrief geschrieben, weil mir ist schon klar gewesen, ich glaube, die Strasse ist die Schuld. Sagen wir das mal. sagen wir es mal diplomatisch. Die Strasse ist die Schuld. Oder vielleicht der Werkhof. Er ist niemand ist salzen gegangen am Morgen früh. Die Strasse ist die Schuld. Es war einfach zu easy gewesen. Und wenn die Strassen easy sind, ja, dann ist es wirklich nicht so ideal zum Velofahren. Schon gar nicht, wenn das Velo dünne Pneu hat. Gell? Das ist jetzt nicht so die gute Idee. Und ich glaube, es war schon nicht im Sinn vom Erfinder. Ich glaube, er hat nicht das Velo gebaut für Winter, nicht das Velo gebaut für Eis und Schnee. Ich glaube, es ist mehr so ein bisschen schön Wetter. Also wenn es regnet, geht es vielleicht auch noch, aber es ist mehr so ein bisschen für den Sommer, für warme Temperaturen. Das ist eigentlich die Idee von der Erfindung. Und ihr müsst merken, ja, meine schlechte Erfahrung hat eigentlich nichts mit der guten Erfindung zu tun. Die Leute von Cannondale, eigentlich können sie nichts dafür. Und so ist es so mit der Gemeinde. Wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast mit der Gemeinde, das ist wirklich eine Tragödie. Das kann passieren, das ist wirklich traurig und es tut mir auch mega leid. Aber hier gemerkt, deine Erfahrung ändert nichts daran, dass Gottes Erfindung eigentlich grundsätzlich eine sehr gute und geniale Erfindung ist. Und wenn wir anfangen, unsere Erfahrungen, unsere schlechten und guten Erfahrungen zum Maßstab machen, dann merken wir, hier steht unser Glaube auf einem wackeligen Fundament. Dann fängt alles ein bisschen an zu wackeln. Dann haben wir so ein bisschen eine Erfahrungstheologie. Dann wird vieles einfach beliebig, weil jeder von uns macht unterschiedliche Erfahrungen. Die einen gute, die anderen schlechte. Und dann ist alles ein bisschen beliebig. Und vielleicht ist es heute auch dran, die zu lösen von schlechten Erfahrungen. Und zurück zu Gott, zu der Bibel, zurück zu Gottes Wort. Dann können wir nachlesen, ja, wie hat sich das Gott eigentlich ursprünglich gedacht? Was war seine Idee gewesen? Und ich glaube, niemand von uns behauptet, hey, der allmächtige Gott, er hat etwas Dummes erfunden. Er hat da irgendwie einfach einen Pfusch gemacht. Sondern es scheint, dass Gottes Idee genial ist, aber er hat ein Risiko. Er ist ein Risiko eingegangen. Er hat nämlich die Erfindung ganz bewusst in die Hände von ganz gewöhnlichen Menschen gelegt. Und sobald Menschen ins Spiel kommen, dann passieren Fehler, dann passieren Verletzungen. Das ist leider so. Und dafür gibt es auch keine billige Entschuldigung. Es ist nicht so, dass ich irgendetwas schön reden oder entschuldigen möchte. Es gibt keine Entschuldigung. Es ist auf jeden Fall immer tragisch. Und wenn wir die Geschichte vor der Gemeinde anschauen, merken wir, der Erste, der Jesus eingebunden hat, ist der Petrus. Er hat die wichtige Aufgabe bekommen. Er hat gesagt, hey, du bist der Petrus, du bist der Fels, auf dir möchte die Gemeinde aufbauen. Obwohl er eigentlich ganz ein normaler Mensch war. Ein Fischer vom See Genezareth. Er hat jetzt nicht zu den Akademikern gehört, er hat nie studiert. Auf jeden Fall hat er aber gleich einen Haufen von Jesus mitbekommen, hat eine super Bibelschule gemacht, ist 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen. Und jetzt hat er sicher viel gelernt. Aber trotzdem, gell, es hat in dieser Zeit Theologen gegeben, die haben das ganze Alte Testament in- und auswendig gekannt. Die haben es freihändig auf dem Velo, nein, es hat noch kein Velo gegeben, zitieren. Die sind fix. Dann konnte er sagen, hey, was steht im Psalm 12? Dann konnte er alles aufsagen, Jeremia 13, die haben alles gewusst. Und trotzdem hat Jesus gesagt, nein, der Petrus, hey, du bist auserwählt. Und das macht uns Mut. Hey, so wie wir sind, kann Gott uns brauchen, um seine Gemeinde zu bauen. Das ist ein riesengroßes Vorrecht, dass Gott das Risiko eingegangen ist, um uns Menschen zu brauchen. Er hätte können sagen, oh, die Erfindung, ich glaube, wir legen sie in die Hände der Engel. Es gibt genug von denen. Denen ist eh langweilig. Nein, wir wissen nicht so recht, was sie zu haben. Auf jeden Fall hätte noch Jesus können sagen, ja, jede Gemeinde soll 3 Engel haben. Die leiten die Gemeinde. Aber Jesus hat gesagt, nein, ganz bewusst, ich lege meine Erfindung in menschliche Hände. Das ehrt uns. Und so hat es ja auch der Velohersteller gemacht. Gell? Er hätte können sagen, oh, das Velo. Sobald das im Verkauf kommt, dann gibt es sicher Trottel, die gehen im Schnee Velo fahren. Gescheiter über das ins Firmenmuseum. Die kann es keinen Schaden anrichten, da passiert nichts. Ich kann es jeden anschauen. Aber sobald es halt im Verkauf geht, gell, kann es passieren, dass jemand das Velo auch missbraucht und bei falschem Wetter fährt und dann umgeht und sich verletzt. Aber sie haben gesagt, nein, das Velo ist gebaut zum Fahren. Es wäre ja dumm, wenn es im Museum steht. Das kann niemand brauchen. Wir müssen es im Verkauf geben. Wir müssen es in menschliche Hände geben. Für dich und für mich heisst es, hey, Gott kann und will uns brauchen, auch wenn wir nicht fehlerlos sind. Und in der Gemeinde dürfen wir Fehler machen. Es muss nicht alles perfekt sein. Und in der Gemeinde dürfen wir auch ausprobieren und vielleicht auch entdecken, was können wir gut, was sind meine Gaben, was sind meine Fähigkeiten. Und es ist schon ganz interessant, so ein bisschen herauszufinden, ja, warum jetzt eigentlich gerade der Petrus, warum ist der ausgewählt worden? Was hat ihn dafür qualifiziert? Was hat er Grossartiges gemacht? Der Petrus war der erste von den Jüngern, der es einfach auf den Punkt gebracht hat. Er war vielleicht immer ein bisschen schneller gewesen, gell? Er hat schnell mal zack, bumm, können etwas raushauen. Er hat gesagt, du bist der Messias, der Sohn vom lebendigen Gott. Für ihn war klar gewesen, Jesus, er ist nicht einfach nur ein toller Lehrer oder irgendein guter Mensch oder ein Prophet oder ein Wunderheiler. Jesus ist klar gewesen für Petrus, das ist der Sohn von Gott, der versprochene Retter, der gesalbte König, der Sohn vom lebendigen Gott, nicht irgendein Messias, sondern der Messias, wo das Volk Israel so lange darauf gewartet hat. Und der Petrus hat sich ganz klar und bestimmt zu Jesus bekennt. Er hat eine persönliche Beziehung zu Jesus gehabt. Was hättest du geantwortet, wenn Jesus dich gefragt hätte, hey, und was sagst du? Wer bin ich für dich? Wer bin ich für dich? Was würdest du sagen? Glaubst du daran, dass er der Sohn von Gott ist? Im 1. Johannesbrief heißt es, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Was für eine Verheißung. Wer
erkennt, dass Jesus der Sohn von Gott ist und sich zu ihm bekennt, der hat so eine persönliche Beziehung zu Gott. Gott lebt dann durch den Heiligen Geist in ihm und er selber ist auf geheimnisvolle Art und Weise so in Gott. Hast du so eine persönliche Beziehung zu Gott, so wie der Petrus sie hatte? Und für ihn ist es nicht einfach ja, irgendein Lippenbekenntnis gewesen, sondern er hat gesagt, hey, nein, ich will ganz zu dem Jesus gehören. Ich will mein Leben mit ihm leben. Er soll der Chef in meinem Leben sein. Und Jesus hat sich gefreut über das Bekenntnis von Petrus und über seine Hingabe und er hat ihm so eine vierfache Verheißung gegeben. So eine vierfache Verheißung. Und Jesus hat ihm gesagt, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Also Verheißung 1, er hat dem Petrus gesagt, hey, du sollst zum Fundament von dieser Gemeinde gehören. Und Jesus macht an dieser Stelle ein Wortspiel. Petrus hat gesagt, du bist der Christus. Und Jesus hat gesagt, hey, und du bist der Petrus. Petrus heißt auf Deutsch so viel wie Stein oder Fels. Also Jesus hat ihm gesagt, hey, du bist der Fels und auf der Fels will ich mir die Gemeinde bauen. Wir wissen nicht so recht, ja, wie hat Jesus eigentlich das gemeint? Hat er wollen sagen, ja, Petrus, du bist der Eckstein von der Gemeinde. Du bist der Grundstein oder gehört er einfach zum Fundament dazu? Oder hat Jesus wollen sagen, hey, auf dem Bekenntnis, dass ich der Sohn von Gott bin, auf dem Bekenntnis, auf dem Fels will ich meine Gemeinde bauen? Auf jeden Fall ist es nicht so ganz klar, gell? Was hat Jesus eigentlich gemeint mit dem Fels? Wie ist es, ist das gemeint? Aber spannend ist, im Neuen Testament lesen wir nie davor, dass er Petrus hersteht und sagt, hey, wisst ihr was? Ich bin auf der Fels. Ich bin der Fels und alles, was nach mir kommt, baut auf mir auf. Und im ersten Petrusbrief oder im ersten Petrusbrief stellt sich der Petrus immer vor und sagt, ich bin ein Apostel, ich bin ein Bote von Jesus, ich bin ein von diesen Boten. Er selber schreibt im ersten Petrusbrief vor, was eigentlich das Fundament der Gemeinde ist. Ich glaube, das ist ihm wichtig, um das einfach aufzuschreiben. Im zweiten Kapitel vom ersten Petrusbrief heisst, kommt zu ihm. Und er redet da von Jesus und er sagt, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber von Gott selbst ausgewählt hat. Aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Was für ein Text, und wir merken es, der Petrus sagt nicht, hey, ich bin der Fels, lasst euch auf mich aufbauen als lebendiger Stein. Sondern für den Petrus war klar, Jesus, er ist der Eckstein, er ist das Fundament. Und für den Petrus war auch klar, es gibt keine Hierarchie. Er hat nicht geschrieben, übrigens, ich bin der Papst und ihr seid meine Diener. sondern er hat geschrieben, nein, ihr alle seid eine königliche Priesterschaft. Jeder, der sich zu Jesus bekennt, gehört zu dieser Priesterschaft dazu. In Gottes Gemeinde gibt es nicht wie zwei Ebenen. Gell? Es gibt nicht einfach quasi Priester, das sind die Profis und da gibt es die Laien, sondern nein, da gibt es keine Hierarchie. So sieht die Gott, er sieht die als königliche Priesterin, als königlicher Priester. Was für eine Ehre. Wie siehst du die? Was bedeutet es eigentlich, Priesterin oder Priester zu sein? Es bedeutet, hey, jeder von uns darf direkt mit Gott reden. Es bedeutet, wir dürfen Gott dienen. Es bedeutet, wir dürfen anderen helfen auf ihrem Weg zu Gott. Und es ist genial, dass ihr eine Predigreihe haben über die Stiftshütte, wo man ganz viel einfach lernen kann. Ja, wie war es früher gewesen? Wie haben die Gottesdienst gefeiert? Was war eigentlich die Aufgabe vom Priester? Und für die Leute vom Neuen Testament, die vom Volk Israel, war es revolutionär gewesen, dass jeder darf Priester sein. Weil im Alten Testament war es sehr, sehr streng geregelt gewesen. Nur die Leviten dürfen Priester sein. Nur die von einer Familie. Und es hat ganz viele Regeln gegeben. Und der Petrus sagt, hey, ihr dürft alle Priester sein. Eine königliche Priesterschaft. Und die zweite Verheißung, die Jesus dem Petrus gibt, bezieht sich auf die Gemeinde. Jesus sagt, hey, du bist der Petrus und auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Die Erfindung von Gott, Gemeinde, ist stärker als das Totenreich mit seiner ganzen Macht. Und 2000 Jahre Kirchengeschichte haben die Verheißung bestätigt. Trotz Verfolgung, trotz Terror, trotz Weltkrieg gibt es Gemeinde immer noch. Und ich bin mir auch sicher, hey, Gemeinde wird es auch noch geben nach dieser Corona-Pandemie. Das werden wir überstehen. Wenn Jesus wiederkommt, wird es Gemeinde immer noch geben. Es wird nicht so sein, dass am Ende der Endzeit da gibt's gar niemand mehr, der Jesus glaubt. Nein, Gemeinde wird es immer noch geben. Niemand und nichts kann Gemeinde zerstören. Vielleicht gibt es mal eine Ortsgruppe, die vielleicht plötzlich überaltert ist, die es dann vielleicht nicht mehr gibt. Aber von da, da geht es um die weltweite Gemeinde von Jesus. Jesus sagt, Gemeinde wird immer weitergehen. Und wer zur Gemeinde von Jesus gehört, der gehört zu etwas dazu, das ewig ist. Und darum lohnt es sich, sich da zu engagieren, dabei zu sein, mitzumachen. Wie Jesus sagt, hey, das hat Ewigkeitswert. Das ist etwas, das nie vergeht. Andere Vereine, gell, ich habe im Internet geschaut, es gibt Vereine, die hören plötzlich auf. Ich lese im Vereinsprotokoll, gell, vom Turnverein Geissen, ich lese, es hat mal eine Korbball-Riga gegeben, aber die ist eingegangen. Weil ich weiß auch nicht, gell, vielleicht haben alle gesagt, wir spielen lieber Basketball, wir spielen lieber Volleyball, Fußball, Fußball. Plötzlich ist die Korbball-Riga einfach eingegangen. Es gibt sie nicht mehr. Und ich glaube, das ist für die, die vielleicht dabei waren, sind immer ein bisschen mit Wehmut verbunden. Gell? Der Korbball war vielleicht ihre Leidenschaft, ihre Passion, das haben sie so gerne gemacht. Aber vielleicht haben sie keine neuen Mitglieder mehr gefunden, es hat immer mehr Korbball spielen. Und es kann ganz schön frustrierend sein. Man fragt sich dann, hey, jetzt haben wir so eine lange Geschichte gehabt, so eine Tradition, weißt du noch, wir haben mal die Meisterschaft gewonnen, weißt du, wir sind nicht im Turnier gewesen, miteinander und plötzlich ist alles vorbei. Man fragt sich vielleicht, ja, ist es vielleicht einfach für nichts gewesen? Und Jesus sagt, hey, wenn du dich investierst für mich und mein Reich, dann ist es nie umsonst. Hey, das hat immer Ewigkeitswert. Und bei der dritte Verheißung geht zum Schlüsselgewalt. Jesus sagt zum Petrus, ich werde dir die Schlüssel vom Himmelreich geben. Die Frage ist ja, wie ist das zu verstehen? Und mir begegnet oft so eine komische Vorstellung. Gell? Die Vorstellung hat der Petrus, er hat den Schlüssel in der Hand. So ein bisschen, ich habe den Schlüssel in der Hand und ich bestampe im Himmelstor. Und ich tue es da entscheiden, wem ich aufmache und wem nicht. Also, wenn man stirbt, gell, muss man zum Petrus und der sagt dann, weiß nicht. Ich glaube, für dich tue ich das Tor zu. Ah, du bist mir zu wenig brav gewesen. Ja, das Tor lassen wir jetzt dazu. Oder man denkt, der Petrus hat den Schlüssel vom Himmelstor und er kann aufmachen, um Regenwolken rausschicken oder Frost oder Hitze oder so. Gell. Es gibt Leute, die sagen mir, ja, bett doch zum Petrus, es schön Wetter wird oder so, legen ein gutes Wort beim Petrus ein. Es kommt alles von dieser Vorstellung, dass er den Schlüssel hat und dort kann quasi mitbestimmen, wie das Wetter wird oder so. Aber wir merken, das ist alles total unbiblisch. Es wird nie gesagt, der Petrus hat den Schlüssel und entscheidet, wer kommt in den Himmel und wer nicht und macht das Wetter. Und wenn wir in der Apostelgeschichte schauen, hat der Petrus wirklich so eine Schlüsselrolle gehabt. Er hat an Pfingsten, wo die Gemeinde gegründet worden ist, die erste Predigt gehalten. Und er hat da quasi wie dann das Himmelreich geöffnet, hat wie das erste Mal verkündet, hey, Jesus ist für euch gestorben. Jesus möchte euch das ewige Leben schenken. Gottes Reich ist jetzt da und es ist offen für euch. Ihr dürft eintreten. Und der Petrus war schon der Erste, der zu einem römischen Hauptmann geschickt worden ist. Und er hat dort gemerkt, hey, Gott macht keinen Unterschied. Nicht nur Leute vom Volk Israel dürfen gerettet werden, sondern das Reich von Gott ist auch offen für die Heiden, für die Römer, für alle. Und er war dann noch dabei, der Apostelversammlung, wo der Petrus und der Paulus mit dran geredet haben, ja, wie soll das weitergehen mit der Mission? Ist es wirklich so, dass Römer und Griechen dürfen zum Glauben an Jesus kommen und sie haben mit dran bestimmt? Und der Petrus hat hier eine wichtige Rolle gespielt und gesagt, hey, das Himmelreich ist offen. Es ist offen für alle. Oder merken Sie, der Petrus hat eine wichtige Rolle gehabt, er hat das Himmelreich wirklich quasi wie offen gemacht. Und praktisch an dem Velo ist schon, es hat ein eingebautes Schloss. Wenn man fahren will, kann man einfach den Schlüssel stecken. Muss immer überlegen, auf welcher Seite. Man kann das Velo öffnen. Hey, und wenn es offen ist, dann ist es offen. Es ist mir noch nie passiert, dass ich gefahren wäre und das Schloss hat sich automatisch zugemacht. Ja, es wäre auch ein bisschen unglücklich, wenn das Rad plötzlich blockiert. Wenn es offen ist, dann ist es offen. Und ich muss nicht jeden Kilometer mal anhalten und das Schloss neu öffnen. Nein, es ist offen. Und es bleibt da offen. Der Schlüssel ist dann quasi versteckt, der spickt einfach noch nicht raus. Es bleibt offen. Und genau so ist es auch gelaufen mit der Gemeinde. Petrus hat ein für alle Mal aufgemacht. Er hat den Schlüssel gesteckt, aufgemacht und es ist offen. Vielleicht habt ihr auch schon mal die Fahne vom Vatikan gesehen. Auf dem Wappen gibt es wie zwei Schlüssel. Das kommt von dieser Stelle. Die katholische Kirche denkt, der Apostel Petrus, er war quasi der erste Papst gewesen. Und er hat den Schlüssel gehabt und hat ihn immer noch. Und er hat den Schlüssel seinem Nachfolger übergeben. Und der wieder seinem Nachfolger. Und der wieder seinem Nachfolger bis zum Papst Franziskus. Aber interessanterweise hat Jesus ja Petrus nicht gesagt, hey Petrus, ich gebe dir den Schlüssel, aber pass auf, dass du ihn nicht verlierst. Du bitte aufpassen, weil der Schlüssel gibst du deinem Nachfolger und der wieder seinem Nachfolger und der wieder seinem Nachfolger und der Schlüssel darf nie verloren gehen. Er bleibt immer in euren Händen. Und ihr dürft entscheiden, wem kann ich aufmachen, wem kann ich zumachen. Jesus hat das nie gesagt. Jesus hat gesagt, du bist der Petrus, hey, und du kommst den Schlüssel über und du schließt es auf. Aber das hat er gemacht und er hat seine Schlüsselfunktion erfüllt. Und nachher hat er den Schlüssel gar nicht braucht. Ich meine, wenn das Velo mal offen ist, muss ich es nicht mehr aufschliessen. Wenn es offen ist, ist es offen, dann läuft es, dann muss ich nichts mehr machen. Und für uns bedeutet das, hey, der Weg zu Gott ist frei. Es ist offen. Wir brauchen keinen Menschen mehr, der uns irgendetwas aufschliesst. Sondern der Weg ist frei. Wir brauchen keinen Vermittler mehr. Und die vierte Verheißung ist irgendwie verwandt mit dieser Schlüsselgewalt. Jesus sagt dem Petrus, was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Und vom Binden und Lösen redet Jesus gerade nochmal im Matthäus-Evangelium, nämlich zwei Kapitel später. Die zeigt er nämlich allen Jüngern, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Also Jesus hat nicht nur an Petrus, sondern allen seinen Jüngern den Auftrag gegeben, zum Binden und Lösen. Und da geht es nicht um Schuhbändel. Jesus hat es auch uns gegeben, diese Funktion. Im Zusammenhang merken wir, es geht um das Zusammenleben in der Gemeinde. Wenn wir merken, oh, da ist jemand, der hat die Schuld durch sich geladen. Da ist jemand, der hat wirklich einen mega Bock geschossen. Dann dürfen wir das Gespräch mit ihm suchen. Wir dürfen zu ihm gehen und sagen, hey, so schade, dass du auf einem falschen Weg gekommen bist. Möchtest du nicht zurückkommen? Möchtest du nicht um Vergebung bitten? Und wenn er dann seinen Fehler einsieht, dürfen wir miteinander beten. Wir dürfen miteinander Gott um Vergebung bitten. Und in dem Fall dürfen wir einem anderen auch sagen, hey, ich bin dein Zeuge. Gott hat dir vergeben. Jesus ist für dich gestorben. Ich löse dich von dieser Schuld. Ich habe es gehört, du hast um Vergebung gebeten, du hast es bekennt. Und Jesus sagt, wer Sünde bekennt, dem ist sie erlassen. Du bist frei von dieser Schuld. Gott hat dir vergeben. Aber traurig ist es, wenn man keine Einsicht da ist. Dass jemand sagt, was, ich habe nichts falsch gemacht. Und dann können wir ihm die Vergebung auch nicht zusprechen. Dann ist er immer noch an seine Schuld gebunden, weil er gebunden bleiben will, weil er nicht will sich lösen von dieser Schuld. In Jakobus 5,16 heißt es dann, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Und bekennt einander heisst, hey, du musst nicht zuerst zu einem Priester gehen oder zu einem Bischof. Wenn dich etwas bedrückt, wenn du gemerkt hast, hey, da habe ich mich schuldig gemacht, dann darfst du einfach zu einem anderen Christ gehen, wo du vertraust. Weil manchmal tut es einfach gut, es jemandem anzuvertrauen. Weil selber zweifelt man manchmal, denkt man, ja, hat mir Jesus jetzt wirklich vergeben? Ist es wirklich bereinigt? Und es tut manchmal gut, einfach zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, könntest du mit mir beten? Manchmal brauchen wir, dass jemand uns das zusprechen kann. Man kann wie unsere Zeugen sein und sagen, hey, ja, ich habe das gehört. Du hast um Vergebung gebeten und Jesus hat dir vergeben. Und klar ist, wir brauchen einander. Ich kann mir nicht selber meine Schuld bekennen. Dazu brauchen wir Gottes geniale Erfindung, Gemeinde. Und vielleicht hast du mit dieser Erfindung aber auch schlechte Erfahrungen gemacht. Dann ist es vielleicht auch gut, mit jemandem darüber zu reden. Und es wäre auf jeden Fall jammer, schade, wenn du dein Leben einfach als Solo-Christ würdest weiterleben. Und wir kommen heute und zum Abendmahl. Das ist ganz interessant. Ich habe in der letzten Nacht geträumt. Träume eigentlich selten, oder ich mag mich selten erinnern, was ich geträumt habe. Ich habe geträumt von einem Mutterschaf und einem Lämmli. Die beiden sind ausgebüxt. Die sind einfach davon. Weg vom Hirten, weg von der Herde. Die sind irgendwo weg gewesen. Und im Traum ist es mir gelungen, darum ist es so ein Traum. Im Traum ist es mir gelungen, das Mutterschaf zu packen. Und ich habe es Mutterschaf zurückgebracht zur Herde und das Lämmli ist einfach automatisch mitgekommen, weil es natürlich wollte bei der Mutter bleiben. Und als sie zu dieser Herde zurückgekommen sind, ist das Lämmli und die Mutter sind einfach so ein bisschen abseits gestanden. Ich glaube, sie haben sich auch mega geschämt, dass sie einfach davon gelaufen sind. Aber dann habe ich gesehen, wie der Hirte gekommen ist und hat Mutterschaf und das Lämmli zu der Herde zurückgebracht und gesagt, hey, kommen da hin, ihr gehört zur Herde und da gibt es auch etwas zum Essen. Und was mich total begeistert hat, ist nachher einfach zu sehen, wie das kleine Lämmli mit so riesengroßen Augen den Hirt angeschaut hat. Es hat ihn richtig angestrahlt, es war wie überwältigt von dem Hirt. Und so ist Jesus, er ist der Hirt von der Gemeinde. Und wie gut der Hirt ist, merken wir, wenn wir jetzt miteinander Abendmahl feiern. Jesus, er ist für dich und für deine Schuld am Kreuz gestorben. Und er möchte nicht, dass du allein unterwegs bist, dass du allein musst Abendmahl feiern musst, sondern er freut sich riesig und sagt, hey, du gehörst zu der Herde dazu, komm doch zu dieser Herde, du gehörst dazu. Und wir feiern miteinander Abendmahl. Du bist eingeladen. Du gehörst zu dieser Herde dazu. Und so genial, dass wir dürfen miteinander Abendmahl feiern. Und bevor wir miteinander Abendmahl feiern, gebe ich euch gerne einfach eine Minute, zwei Zeit, um selber nochmal nachdenken. Überleg, gehöre ich zu dieser Herde dazu? Wer ist Jesus eigentlich für mich? Und vielleicht auch, um in aller Stille mit Jesus zu reden, ihm vielleicht auch sagen, hey Jesus, bitte hilf mir, dass ich mich lösen kann, vielleicht von schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Oder vielleicht ihm auch zu danken für die Gemeinde, dass es eine Gemeinde gibt, dass er der Hirte ist. Ich werde dann die Zeit von der persönlichen Stille, wo einfach jeder selber darf, nochmal darüber nachdenken, mit Jesus reden, wird man ein Gebet abschliessen. Danke, Jesus, dass du Gemeinde gegründet hast. Danke für das riesengroße Geschenk, dass wir nicht allein einfach als Christ in dieser Welt leben müssen. Danke, dass du uns Gemeinde geschenkt hast und danke, dass du Gemeinde gegründet hast, dass es nicht unsere Erfindung ist, sondern danke für deine Erfindung. Danke vielmals, dass du für uns gestorben bist. Und danke, dass wir mit aller Schuld dürfen zu dir kommen. Danke dürfen wir heute Morgen noch miteinander Abendmahl feiern. Und ich bitte dich um dein Segen für die Zeit. Danke, dass du uns möchtest begegnen. Amen.